Ja, hallo. Ich begrüße euch zu unserer Veranstaltung. Anti-Deutschen sind keine Linken. Diese Veranstaltung ist ursprünglich eigentlich eine Veranstaltung, die in Halle stattfinden sollte. Die ist aus verschiedenen Gründen da nicht stattfinden konnte. Deswegen ist das jetzt hier auch ein Stück weit Ausdruck unserer praktischen Solidarität mit den hallensischen Genossen, aber eben auch ein Stück weit vielleicht ein inhaltlicher Input auch zur Auseinandersetzung mit antideutschen Standpunkten. Deswegen wird der Inhalt auch so ein bisschen auf Halle abzielen, also wird Informationen zu Halle geben, aber auch allgemein zu Antideutschen. Es wird um verschiedene Fragen gehen, was Antideutsche sind. Es wird einen kurzen Erfahrungsaustausch geben, also am Anfang so ein bisschen von den Genossen, die euch dann was aus Halle erzählen. In Magdeburg ist es so, dass es mittlerweile so gut wie keine antideutschen Strukturen gibt. Es gibt diese Ideologie immer noch, auch innerhalb der Linken in Magdeburg. Allerdings gab es schon vor an 10 Jahren grundsätzliche Auseinandersetzungen zu diesen Standpunkten hier, so dass wir hier eigentlich nicht diese Probleme haben, die es in Halle gibt. Wie wir das erste Mal oder wie ich das erste Mal so von Antideutschen oder mich mit Antideutschen auseinandergesetzt habe, da habe ich einen Genossen, es gab eine Veranstaltung in der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Solidarität mit Venezuela am Anfang der Bolivarischen Revolution, zu der Zeit, als Hugo Chavez an die Macht gekommen ist. Da hat uns ein Genosse aus Venezuela besucht. Der Genosse hat eine Rundreise in ganz Europa gemacht, verschiedene Städte und Länder besucht. Und als er dann mal in Hamburg war, hat er uns dann erzählt, hat er das erste Mal Linke gesehen, die mit USA fahren und nach Israel fahren, auf die Straße gegangen sind. Und er war sehr, sehr nicht nur verwundert, sondern auch etwas irritiert über die inhaltliche Haltung der Linken, weil er gemeint hat, wenn man nach Lateinamerika geht und da hinschaut, wenn da irgendwelche Menschen mit einer USA-Fahne auf die Straße gehen, das würde erstmal würde das nie ein Linker machen, aber selbst nationalistische Kräfte, also den lege es einfach fern, weil der US-Imperialismus einfach in Lateinamerika mehrere hunderttausend Tote und verschiedene Regime-Chains beinhaltete, sodass er doch etwas irritiert war. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich in dem Thema drin, aber das war so auch der Anfang der Auseinandersetzung damit. Heute sieht das noch etwas anders aus. Die Auseinandersetzungen ziehen sich über Jahrzehnte schon, auch mit den Linken und den inhaltlichen Theorien dieser Strömung, dieser angeblichen linken Strömung. Und ja, zu diesen Inhalten werden wir jetzt etwas sagen. Und zu den hallensischen Genossen, die werden jetzt hier erstmal etwas zu Halle erzählen und vielleicht auch allgemein erstmal zu Antideutschen.
Ja, hallo erstmal auch von uns. Hier ist nur ein Zitat drauf. Das ist von Justus Wertmüller, dem Herausgeber und Chefredakteur der Bahamas, einer antideutschen Zeitung. Und dort steht: Ganz abgesehen davon ist es ja bekannt, dass die Antideutschen als Abbruchunternehmen der Linken längst am Start sind. Also das hat er sozusagen in einem Radiointerview mit Radio Korax ganz öffentlich so gesagt. Und dieser These wollen wir auch so ein bisschen nachgehen. Bevor wir noch zu der speziellen Situation in Halle kommen, erzähle ich noch ein bisschen was zu der Ideologie, ganz kurz. Da kann man natürlich sehr lange drüber diskutieren, aber so ein paar Stichpunkte, ja, was Sie eben immer sagen, Solidarität mit Israel, Sie wenden sich gegen die deutschen Zustände, gegen den Antisemitismus und vor allen Dingen in der Linken. Und das ist dann sozusagen Kampf gegen Faschismus. Also, das verstehen Sie unter antifaschistischen Kampf. Genau, Sie beziehen sich immer auf einen Islamfaschismus, den sie auch bekämpfen wollen. Außerdem, ja, gegen die Feinde des Westens und beziehen sich auf kritische Theorie von Adorno und Habermas. Und sie beziehen sich ständig auch auf den Kommunismus, was sie eben unter Kommunismus verstehen. Da, ja, habe ich auch ein Zitate dazu, das zusammenzufassen. Ich lese einfach mal was vor. Das, was die kritische Theorie befreite Gesellschaft nannte, ist der Sache nach nichts anderes als der Kommunismus. Ein Kommunismus im Sinne der Kritik alles Bestehenden, einer Kritik, die sich jedoch spätestens nach Auschwitz zu einigen dieses Bestehenden positiver verhalten muss, als es ihr lieb ist. Kommunismus in diesem Sinne hat weder mit dem traditionellen Marxismus noch mit alternativen Verzichtsideologien zu tun. Also sie laden den Begriff praktisch neu auf und sagen, man muss eben alles nationale, deutsche, kritisieren, das ist sozusagen Kommunismus. Also ein rein irgendwie ideologisches Ding praktisch. Also irgendwie eine Verbesserung der Gesellschaft ist da eben überhaupt nicht drin vorgesehen. Außerdem sagen sie, dementsprechend ist der Zionismus für die kommunistische Kritik zwar nicht die richtige Antwort auf den Antisemitismus, das wäre nach wie vor die Einrichtung der Klassen- und staatenlosen Weltgesellschaft, die freie Assoziation freier Individuen, die befreite Gesellschaft, die es den Menschen ermöglicht, ohne Angst und Zwang verschieden zu sein, aber er ist vorläufig die einzige mögliche. Also da man sozusagen erstmal Israel verteidigen muss, muss man den Kommunismus noch zurückstellen. Genau, das ist praktisch ja ihre Definition von Kommunismus. Die Bahamas bezieht sich aber überhaupt nicht mehr irgendwie auf Kommunismus. Der Gegenspieler von den Antideutschen ist natürlich der Antiimperialismus. Da kann man auch sehr, sehr viel zu sagen. Gut, da seht ihr auch schon zwei Bilder aus Magdeburg und Berlin von PK und von Jugend, die das dann am 1. Mai. Gut, naja, ein Rückbezug auf Lenin, der sagte, der Imperialismus ist die höchste Stadium des Kapitalismus. Ja, es ist eben eine Kritik an Unterdrückung von ausgebeuteten Bevölkerungen in kleineren Ländern, die schon größeren Ländern irgendwie unterdrückt werden. Es kritisiert sozusagen auch den Kolonialismus und Globalisierung. Allerdings gibt es natürlich auch Kritik daran. Anti-Imperialismus, der hat natürlich sehr, sehr viel Gutes gebracht, wie einfach die Kritik an diesem War on Terror. Ich lese auch mal noch so ein Zitat vor. Zu den Verdiensten der anti-imperialistischen Szene gehört zweifelsfrei die Regierungspropaganda, der zufolge die NATO-Kriege, der Bekämpfung des Terrorismus sowie der Durchsetzung demokratischer und menschenrechtlicher Standards in den betroffenen Staaten dienten, als Lüge zu entlarven. Dem stellt sie halt eine ökonomische Kritik entgegen. Aber das Problem, was hier ein Autor, Peter Ulrich, sagt, das ist eben, dass sie Anti-Amerikanismus aufgreifen und Blindheit vor den reaktionären Gegnern der USA, wie zum Beispiel Taliban, Baathisten, Nationalisten und Islamisten, irgendwie blind aufnehmen und auch Antisemitismus übersehen, der vorhanden ist bei zum Beispiel Islamisten. Also das wird sozusagen denen entgegengeworfen, so richtig viele Belege. Im Detail habe ich dann aber in diesem Buch dann nicht gefunden. Aber das sind immer so die Sachen, mit denen man sich da irgendwie auseinandersetzt. Okay, aber das war es jetzt zur Theorie. Ja, praktisch bundesweit sind die Antideutschen auch noch aufgestellt in die ganzen Zeitungen, die sie halt haben. Junge Welt, Jungle World, Bahamas. Ja, die waren mal Mitarbeiter der Jungen Welt, die sich dann abgespalten haben. Die konkret und natürlich auch die Antonio Amadeo Stiftung, die eben mit ziemlich vielen staatlichen Mitteln auch antideutsche Theorie und Ideologie vermittelt. Gut, kommen wir jetzt wirklich zu den spannenderen Dingen. Was passiert in Halle? Was machen sie sozusagen für Aktionen? Und überregional haben wir auch noch das Beispiel Köthen aufgeführt, was wir vielleicht auch noch diskutieren können, weil danach gab es halt auch im letzten Jahr, wo es Demonstrationen gab gegen die Nazis. Okay, also in Halle gibt es verschiedene Gruppen, die antideutsch sich so bezeichnen. Das ist zum einen AG No Tears for Crowds, die AG Antifa im Stura, Bonjour Tristesse, also die Zeitung von denen, und das offene Antifa-Plenum. Und dazu kann man noch die Linksjugend zählen, die ist aber nicht komplett jetzt antideutsch. Aber schon ziemlich dominiert. Okay, AG No Tears for Crowds waren wohl mal eine Gruppe, die hieß Neue Autonome Gruppe, die sich 2002 in Halle gegründet haben und dann irgendwie zum G8-Gipfel nach Kopenhagen gefahren sind und dann irgendwie festgestellt haben, dass irgendwie alle Israel kritisieren, in den Protesten so international die Politik. Und das konnten sie gar nicht verstehen und haben sie gesagt, okay, wir werden jetzt Antideutsche und nennen uns um in AG No Tears for Crowds. Die treffen sich halt im VL und man kann aber, also die haben jetzt keine irgendwie Namen veröffentlicht oder so, das sind halt so einfach so Gestalten, die ich jetzt auch nicht so jetzt direkt zuordnen kann. Man findet halt eben ihre Blogs und ihre Flyer, die halt überall rumliegen im VL und eben kann die Internetseite lesen. die AG Antifa in Stura. Das ist ein Arbeitskreis im Studentenrat der Uni Halle, die eben praktisch auch mit relativ vielen Mitteln ausgestattet sind, haben da auch ein Büro an der Uni und die haben auch so eine Selbstdarstellung, wo sie eben schreiben, ja, also Antifaschismus ist für sie nicht irgendwie Kampf gegen Nazis an der Uni, was man eigentlich denken sollte, was sie auch so schreiben, sondern ist eben Kampf gegen den linken Antisemitismus in Halle. Das ist sozusagen ihre Definition von Antifaschismus. Die Bonjour Tristesse ist eben so eine Zeitung, die auch in Leipzig gedruckt wird und liegt halt überall rum in Halle und kostet halt auch auf dem Geld, wo das herkommt, ist auch nicht so richtig klar. Aber dort werden eben auch Texte veröffentlicht, wo eben Leute diffamiert werden. Also hier ging es um eine Person, die heißt Freddy, die hat mal im Infoladen in Halle in VL viel gemacht und wurde da sozusagen diffamiert als Pazifist und Antimilitarist und macht sich damit gemein sozusagen mit den Nazis, also von zu Hitlers Zeiten, aber eben auch heute. Pazifisten sind Mörder, war sozusagen das Stichwort. Und nach diesem Artikel, also es ging um den 8. Mai im VL, da sollte das irgendwie gefeiert werden und dann wurden so USA-Fahnen aufgehangen und England-Fahnen und so. Und da gab, das wurde halt nicht abgesprochen so richtig mit den Personen, die dort leben. Und dann haben sich da Leute beschwert und dann gab es eben ein Handgemenge, da wurde ihm so ein Finger gebrochen und dann ist er halt ausgezogen so aus dem VL dann nach einer Zeit. Also es ist da auch immer so ein Kampf sozusagen, so ein Hausprojekt, wer sich da durchsetzt. Im Moment hat die Israel-Fahne bis vor kurzem noch am Fahnenmast gehangen vom VL. Okay, das offene Antifa-Plenum trifft sich in der Reichstraße, in der Reihe 78 auf so einem Hausprojekt. Die haben halt eben so riesige Stellungnahmen. Interessant ist halt in diesen Stellungnahmen, ebenso lehnen wir eine Kritik des Kapitalismus ab, die einzelne Akteure der politischen Ökonomie als Personifizierung des Problems sieht. Statt Kapitalismus als eine entmenschlichte Ausbeutungsstruktur zu begreifen, auch sind wir der Meinung, dass personalisierte Kritik an Kapitalismus strukturell antisemitisch ist. Und Sie sehen eben das größte Problem im Moment von der islamistischen Seite, da eben sehr viel Antisemitismus produziert wird, jetzt weniger jetzt bei Nazis oder so. Also die beteiligen sich zum Beispiel, ja, in Magdeburg natürlich gab es auch letztens diesen Vortrag, aber auch in Leipzig haben sie vor einer Moschee also auch mal demonstriert gegen den Neubau einer Moschee, das offene Antifa-Plenum Halle. Gut, kommen wir jetzt mal zu den Aktionen. Das ist ein bisschen umständlich vielleicht formuliert. Antikommunismus, Sozialchauvinismus, irgendwie Hass auf Arbeiter und ja, Israel-Palästina-Konflikt taucht immer noch auf. Ja, 2008 gab es, lange her, Angriffe auf das DKP-Büro. Vorausgegangen sind so ein paar Demonstrationen, wo es auch Unterstützung aus Magdeburg gab. Aber danach ist sozusagen die DKP dann eingegangen. Da gab es auch schon so einen schönen Text von diesem, ist der Matthias Kramer aus Magdeburg. Die Antwort auf den Anschlag muss eindeutig und für die Antideutschen verständlich sein. In Halle als auch in allen anderen Städten gilt es endlich, Magdeburger Verhältnisse zu schaffen. Imperialistische Positionen haben innerhalb der Linken nichts verloren, genauso wenig wie Menschen sich gegenüber dem Imperialismus nur propagandistisch verhalten kann. Genauso wenig reicht es aus, Antideutschen nur propagandistisch zu bekämpfen, weder in Bündnissen noch in unseren Strukturen, als auch unsere Medien haben Antideutsche etwas zu suchen. Also das sind natürlich markige Worte, die in Halle nicht so gut angekommen sind. Und ja, danach hat sich die DKP mehr oder weniger aufgelöst. Also es gibt noch so ein paar Leute, aber die sind halt isoliert. Eine Demo gab es auch noch in der Silberhöhe, das ist so ein Plattenbauviertel, da gab es so Bewohner, haben sich praktisch gegen die so Roma und Sinti gewandt und dachten halt, ja, die irgendwie vertreiben zu wollen, die sogenannte Brigade Halle, das ist auch so ein Stichwort. Und das, also ist es richtig, gegen diese Leute was zu machen, also jetzt gegen so die Nazis da in der Silberhöhe. Aber das Problem war, dass eben die antideutsche Mobilisierung dann gleich dazu überging, alle Bewohner als eine widerwärtige Gemeinschaft, die mit ihrer sich in Antiziganismus artikulierenden Fremdenfeindlichkeit eine Projektionsfläche für das eigene gescheiterte Leben voller Elend und Langeweile sucht. Dem Ring mit der eigenen ökonomischen Bedeutungslosigkeit, da große Teile der Bevölkerung, der Bewohnerinnen von der Anerkennung durch Lohnarbeit ausgeschlossen sind. Also, ja, diffamieren da praktisch alle als Ausländerfeinde, die da in den Plattenbauviertel wohnen, anstatt irgendwie da Stadtteilarbeit zu machen oder irgendwie solidarisch sich mit den Leuten in diesem Stadtteil irgendwie auseinanderzusetzen, werden ja praktisch so als Abschaum genau das bezeichnet. Schnauze in der Platte, fremdenfeindliche Spießbürger zwangsumsiedeln, das ist praktisch so ihr Schlusswort. Und das verteilen die da auch also überall in der Stadt. Ja, hier gab es nochmal so eine Aktion von so einem Wissenschaftler, Norman Finkelstein heißt der forscht halt zu Gaza und der hat da im Max-Planck-Institut für Ethnologie, wollte er halt einen Vortrag machen, so international anerkannter Wissenschaftler, und die AG Antifa, also die Arbeitskreis des Sturas, will sozusagen die Aktion verhindern, hat es letztendlich nicht geschafft, aber hat halt so Farbbomben an dieses Institut geworfen und die Wände bemalt und so und da halt vorposiert. Ja, und der Finkelstein äußert sich da halt so, dass genau, dass es halt Quatsch ist, weil er selber Jude forscht dazu und hat halt eben also es ist halt Quatsch, ihn auch als Antisemiten zu bezeichnen. Okay, ich habe jetzt gehört, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Eine Aktion neulich war auch, dass der Rapper Talib Kweli in der Innenstadt in Halle auftreten wollte und dort ein Konzert machen wollte, und ihm wurde eben vorgeworfen, er sei Antisemit, weil er die BDS-Kampagne unterstützt. Das ist halt so ein international bekannter Rapper, und letztendlich gab es da eben Antideutsche, die halt da auf Facebook irgendwie dagegen Stimmung gemacht haben und dann ihre ganzen Leute in diesen Arbeitskreisen und so weiter und Bündnis gegen Rechts dagegen aufgebracht haben, so dass der Veranstalter eben den Talib Kweli wieder ausgeladen hat. Also das ist aber nicht nur in Halle, sondern auch in anderen Städten.
Der ist dann, wenn ich das noch ergänzen kann, also es wurde in Düsseldorf auch gemacht, dass man ihn da eben versucht hat auszuladen, das dann auch geglückt ist, und der ist dann letztlich gänzlich gar nicht nach Deutschland gekommen, so aufgrund der Mobilisierung der Antideutschen. Ja, und es ist, wie gesagt, ein offen antirassistischer Rapper, Muslim, und hat sich auch immer gegen Rassismus gestellt, und das ist schon eine sehr fragwürdige Aktion gewesen.
Ja, in Köthen gab es halt auch so ein paar Diskussionen, da gab es halt diese Demo gegen diese Nazi-Demo, Anti-Nazi-Demo, und das Problem war halt, es war halt irgendwie aus Halle Antifas, die da mobilisiert haben, aus Magdeburg und aus anderen Teilen, und sozusagen die Israel-Fahne am Lautsprecherwagen hat sozusagen Proteste hervorgerufen, und letztendlich hat sich die Demo gespalten. Man könnte da sicherlich noch sehr viel zu sagen. Das Problem ist einfach, dass Nazis halt super schnell mobilisieren können zu solchen Ereignissen, und man muss sich da halt irgendwas einfallen lassen, wie man da gegen vorgeht. Und wenn halt die Demos sich dann spalten und keine einheitlich die davon gegangen wird, was wahrscheinlich in der Zukunft häufiger sowas passieren kann, ist das halt blöd. Aber natürlich muss man auch gegen irgendwie zionistische Positionen vorgehen. Okay, nochmal ganz kurz so zum, was Sie unter Antifaschismus verstehen, ist halt vor allen Dingen Solidarität mit Israel. Das macht das Ganze ziemlich ineffektiv, wenn man halt irgendwie gegen Nazis vorgehen will. Genau, es gibt so ein paar Sachen, die so passieren in Halle, so was antifaschistische Arbeit angeht. Also zum Beispiel die Proteste gegen dieses Haus der Identitären. Allerdings, ja, konnten die sich in Halle halt locker festsetzen, und das hat sicherlich auch seine Gründe darin, dass die Antifa-Szene in Halle gespalten ist oder eben eigentlich nicht vorhanden ist. Wenn die sich nur um linken Antisemitismus kümmern, sozusagen, können die Identitären sich da einfach so ein Haus besorgen, mit der AfD zusammenarbeiten. Und es gab auch Proteste dagegen. Allerdings hat zum Beispiel die AG No Tears for Crowds dann einen Flyer verteilt. Genau, der sieht man auch hier, wo drin steht, eure Indifferenz gegenüber der Zerstörungswut des Islam ist für das gesellschaftliche Zusammenleben gefährlicher als die ohnehin einflusslosen Mitglieder einer rechten PR-Sekte. Mit euch lässt sich kein Feminismus machen. Also die solidarisieren sich sozusagen mit den Identitären und kritisieren sozusagen die Leute, die dagegen demonstrieren. Da sieht man halt so die Überschneidung mit der neuen Rechten ist halt auffällig. Hier sind auch mal so ein paar Gesichter. Justus Wertmüller, den sieht man ganz oben links, der Herausgeber der Bahamas, der sozusagen auch auf Demonstrationen der AfD mittlerweile auftritt in Berlin. Gut, bei Pegida, die Israel-Fahne, würde ich jetzt nicht sagen, dass da jetzt Antideutsche hingehen, aber die beziehen sich halt eben auch auf Israel. Diese Leipziger Initiative gegen Islamismus hatte ich schon erwähnt, so eine Demo gegen diese Moschee. Hier Martin Sellner mit der Bahamas, die er eben besprochen hat und interessant findet. Und der Hendrik M. Boder, der sagen auch früher bei der AG Antifa irgendwie Vorträge gehalten hat und mittlerweile bei der AfD angekommen ist und dort eben im Petitionsausschuss Petition einreicht zusammen mit der AfD. Okay, letzte Folie dazu. Es gibt halt einfach zwei verschiedene Definitionen von Antifaschismus. Einmal eben eine neoliberale, die darunter versteht, also Faschismus ist sozusagen alles Kollektive, so wie auch Kommunismus und Sozialismus, die sich eben auf Totalitarismus-Theorie stützt. Und eine klassenkämpferische Definition, die sagt, Faschismus ist eine Form bürgerlicher Herrschaft. Das wird halt eben in Halle oft vergessen. Also dieses Buch von der Susanne Witt-Stahl ist sehr zu empfehlen, Antifa heißt Luftangriff.
Ich hatte
ja, die haben auch so Aufkleber, wo das draufsteht und das haben die dann so übernommen. Auch der VVN-BDA sagt halt zum Beispiel, dass Faschismus eben Rassismus ist und manchmal eben Antisemitismus, aber eben nicht eine Form bürgerlicher Herrschaft. Und man braucht halt nicht, wenn man gegen Faschismus ist, auch gleichzeitig gegen die bürgerliche Herrschaft zu sein. Okay. So viel erstmal dazu von unserem Input. Die Schlussfolgerung. Wir haben sozusagen auch Schlussfolgerungen gemacht, die ein bisschen sanfter sind. Und dann gibt es noch Schlussfolgerungen, die hier in Magdeburg auch diskutiert wurden und die wir auch diskutieren wollen. Revolutionäre Politik wird einfach verhindert, die eben auf Massen zielt, Arbeiterpolitik. Friedenspolitik wird einfach verhindert, bekämpft von Antideutschen. Antifaschismus wird eben erschwert oder unmöglich gemacht. Und ja, Nähe zum antimuslimischen Rassismus ist eben auch vorhanden. Unsere Schlussfolgerung, was kann man eben tun, ist natürlich, man muss sich halt organisieren und organisiert dagegen vorgehen. Und in Halle auch wichtig, sich konsequent abzugrenzen zu antideutschen Positionen und eigene Inhalte zu setzen, weil ja, in Halle ist das halt praktisch so, wenn man da irgendwo hingeht, zu einer Party oder so, da sieht man ständig Antideutsche oder in irgendwelchen Organisationen. Dass man, da zeigt man auch manchmal nicht so klare Kante. Ist immer wichtiger. Genau, um politische und körperliche Selbstverteidigung. Wahrscheinlich ist erstmal politische wichtiger, um so einen Vortrag überhaupt in Halle diskutieren zu können. Das ist ja erstmal fast unmöglich.
Wir können uns ja dann noch gemeinsam ergänzen. Wird ja bestimmt auch noch etwas Gesprächsbedarf geben. Ich würde jetzt mal kurz weitermachen, ja?
Ja.
Ich würde jetzt hier noch mal kurz was ergänzen. Also warum Antideutsche reaktionär sind. Wir haben dann noch ein paar andere Sachen, die belegen, warum sie jetzt kapitalistisch, nicht antifaschistisch und pro-imperialistisch sind. Das wurde ja schon mal angeschnitten, das können wir aber gerne nochmal in der Diskussion erläutern. Wichtig wäre mir vielleicht nochmal zu sagen, Antideutsche haben erstmal pro forma Interesse am Status quo. Ja? Meistens sind Leute, die antideutsche Theorien verbreiten, wie hier auch schon gezeigt worden, Herr Wertmüller, oder und auch Akteure in politischen Parteien wie der Linkspartei, die haben natürlich ein Interesse daran, dass der gesellschaftliche Status quo erhalten bleibt, weil sie gut bezahlte Positionen haben, ja, in denen sie die Inhalte, die der Staat ihnen eben auch vorgibt, so wie zum Beispiel zu behaupten, der BDS sei antisemitisch, als Arbeitsgrundlage haben und damit natürlich dann auch Geld verdienen. Ja. Wenn man also beim NEC, bei der Amadeus-Antonio-Stiftung arbeitet, ich möchte das jetzt hier nicht jedem pauschal unterstellen, der da arbeitet, aber es ist schon logisch, dass wenn der Arbeitgeber einen politischen, inhaltlichen Standpunkt vorgibt, dass der natürlich auch weitergetragen wird. Ja. Und diese Linken oder angeblich Linken, die auch immer noch als Teil der linken Szene gesehen werden in manchen Städten, tragen das natürlich oder versuchen das natürlich in die linke Szene zu tragen und versuchen ihren bürgerlichen Standpunkt zu einem Mainstream in der linken Szene zu machen. Ja. Sie haben sich damit aber längst linksliberalen, staatsbejahenden Positionen angenähert und verteidigen eben auch, wie das hier auch eben schon erläutert worden sind, natürlich immer auch deutsche Staatspolitik, imperialistische Aggressionspolitik der USA, die ja als Schutzmacht der Israelis gesehen wird, und nähern sich damit eben auch der staatlichen Theorie und Praxis an, ja, und verteidigen somit ja den bürgerlichen Standpunkt, der hier auch in dieser Gesellschaft verbreitet wird. Ein großer Teil antideutscher Positionen ist mittlerweile Mainstream geworden, ja, es sind populäre Parolen, die inhaltlich auch immer wieder gekeult werden, so. Das wurde ja auch schon mal erläutert. Personalisierte Kapitalismuskritik wird als struktureller Antisemitismus bezeichnet. Das ist auch in der heutigen Zeit, in der Faschisten einfache Antworten auf komplexe Probleme anbieten, natürlich ein Problem, weil die Linke muss das auch machen. Sie muss Antworten anbieten und auch personalisierte Feinde anbieten. Das kann nicht sein. Der Kapitalismus ist schon ein strukturelles Phänomen, aber es ist auch so, dass es ganz klar Nutznießer und Protagonisten gibt, die diese Sachen vorantreiben und die auch dafür verantwortlich sind, dass der Status quo bestehen bleibt. Die Linke hat sich in den letzten Jahren allerdings mehr auch durch diese Auseinandersetzung mit Antideutschen dahin entwickelt, bestimmte Sachen wie eben personalisierte Kritik an Konzernchefen, an Firmen und so weiter zurückzustecken, weil sie sich in der Auseinandersetzung um diesen angeblichen strukturellen Antisemitismus lieber zurückzieht. Das ist auch ein Phänomen, was man überall immer mal wieder sieht. Wenn es dann irgendwann in die Auseinandersetzung um Antisemitismus geht, ein gutes Beispiel ist da jetzt die BDS-Resolution, fühlen sich viele Linke ja nicht mehr in der Position, da irgendwie vernünftig zu argumentieren. Meiner Meinung nach sind die Probleme, die dabei aufkommen, eigentlich ziemlich offenbar so. Das ist kein komplexes System, was dahinter steht, sondern es ist ganz klar zu sehen, was Rassismus ist und was Antisemitismus ist, nämlich das ist der Rassismus gegenüber jüdischen Menschen. Und alles andere, was dazu gehört, auch das, was als linker Antisemitismus bezeichnet wird, das gibt es in meinen Augen nicht. In meinen Augen gibt es keinen linken Antisemitismus. Es gibt sicherlich auch in der Linken Menschen, die Antisemitismus reproduzieren, aber linker Antisemitismus würde ja bedeuten, dass eine Linke rassistisch ist. Und ich habe das jetzt noch nirgendwo gesehen, ja, wenn es da irgendwie Gegenbeispiele gibt, bin ich gerne auch bereit, das zu diskutieren, aber in meinen Augen gibt es linken Antisemitismus nicht. Ja. Wie gesagt, das soll nicht bedeuten, dass es nicht auch unter Linken antisemitische Standpunkte gibt, aber im Großen und Ganzen halte ich das für Quatsch. Mit diesem strukturellen Antisemitismus wird eben, wie eben auch schon erläutert wurde, ja, versucht, so gut wie jede soziale Bewegung zu diskreditieren. Angefangen bei den Hartz-IV-Protesten, die hier begonnen haben, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wann Hartz IV eingeführt worden, aber Anfang der 2000er Jahre ist das Phänomen das erste Mal aufgetaucht. Da gab es in der Interim dann ein großes Bild, wo eine Israel-Fahne vorne drauf gedruckt war. Und somit wird natürlich auch jede soziale Bewegung, die für die konkrete Verbesserung der Verhältnisse der Lohnabhängigen, der Ausgebeuteten kämpft, immer wieder diskreditiert und damit die Linke eben auch in eine Defensive gedrängt. Aktuell hat man das auch in Frankreich gesehen, da sind die Zustände noch ein bisschen anders als in Deutschland, aber da wurde eben auch probiert, in Deutschland diese Diskussion aufzugreifen, solidarisiert man sich mit den Gilets Jaunes, also sagen, ja, da sind ja auch Antisemiten und Nazis dabei und hat sich dann auf einem Nebenschauplatz angefangen auseinanderzusetzen und hat es nicht geschafft, sich wirklich konkret als Linke mit dieser sozialen Bewegung zu solidarisieren. Und das ist ein grundsätzliches Problem, was die Linke hat. Weil als Linke haben wir die Aufgabe, uns mit sozialen Aufständen und sozialen Bewegungen zu solidarisieren, weil sonst hat die Linke an sich gar keinen Sinn der Existenz. Ja. Wenn wir anfangen, alles auseinanderzunehmen, sicherlich gibt es auch da Elemente, genauso wie es die in den Hartz-IV-Protesten gab, die zu kritisieren sind, genauso wie in der Friedensbewegung. Aber unsere Aufgabe als Linke muss es sein, die reaktionären Kräfte da drinnen zu bekämpfen und nicht gänzlich Aktionen wie die Gilets Jaunes, die Friedensbewegung oder die Proteste gegen Hartz-IV gänzlich abzuurteilen oder die eben auch zu bekämpfen. Ja. Das ist ein grundsätzliches Problem, was wir hier als Linke haben sollen. Dazu, das wurde hier vorher noch gesagt, das würde ich hier auch nochmal gerne nochmal, das muss ich mal kurz ein bisschen hochspulen. Das Grundproblem, was mit den Antideutschen gibt, ist, dass sie eben nicht erkennen, dass der Faschismus eine staatsterroristische Variante der bürgerlich-kapitalistischen Herrschaft ist. Und wenn diese Grunderkenntnis in der Linken nicht mehr vorhanden ist, nämlich dass Faschismus nicht irgendwas ist, was man durch, jetzt mal überspitzt gesagt, ja, das Verändern von Sprache, Gendern oder so eine Sachen irgendwie reformieren kann, sondern dass es wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was der bürgerliche Staat macht und dem, was wir dann irgendwann auch als Faschismus erkennen, dann haben wir eben hier auch ein Problem. So, es ist heutzutage so, dass die Antideutschen, oder das war schon immer so, ja, den Antisemitismus als den Fingerzeig sehen, wo man den Faschismus erkennt. Es ist aber so, wenn man sich global auch mal zum Beispiel nach Lateinamerika anguckt, da gibt es sehr viele, oder auch in der Vergangenheit gab es sehr viele militärfaschistische Regierungen, die nicht am Antisemitismus gebunden waren, die aber in der Bevölkerung und auch die Gewerkschaften, religiöse, genauso wie ethnische Minderheiten ausgebeutet und umgebracht haben. Und da muss man sich dann eben auch fragen, ja, ist der Faschismus wirklich eben nur an dieser Form des Antisemitismus wiederzuerkennen? Ich bin mittlerweile der Meinung, dass heute der Anti-Islamismus so ein Wechselbild dafür geworden ist, was früher Antisemitismus war oder eben auch während des Kalten Krieges der Antikommunismus. Es ist einfach zu einer Ideologie geworden, die es hilft, nach innen ein Feindbild zu schaffen und nach außen globale Kriege zu führen. Ja. Früher hat man weltweit im Namen des Antikommunismus in Asien, in Lateinamerika fremde Länder überfallen, hat die Bevölkerung umgebracht, unter Militärdiktaturen eingerichtet. Das ist nach dem Fall des real existierenden Sozialismus so nicht mehr möglich, weil es natürlich keinen kommunistischen Gegenblock mehr gibt und auch der Antikommunismus heute eine etwas andere Rolle einnimmt. Aber es wurde eben ein neues Feindbild kreiert und das ist eben der Anti-Islamismus. Ja. Das ist eine Form der inneren Einigkeit im Nationalen. Das sieht man in der AfD. Ohne den Anti-Islamismus hätte die AfD wahrscheinlich niemals eine große Wirkungsmacht entfalten können. Und der ist, wie gesagt, auch die Hilfe, immer wieder Kriege zu legitimieren. Ja. Und eben faschistische Expansionspolitik, die ja letztendlich nicht darum geht, dass wir jetzt hier Syrien oder den Irak oder ja sechs Länder, die wir jetzt hier in den letzten 10 Jahren als imperialistische Großmächte überfallen haben, das haben wir ja nicht aus reiner Nächstenliebe oder aus emanzipatorischen Gedanken hier irgendwie gemacht, sondern es geht ganz klar immer um Ressourcen. Es geht um eine Vergrößerung des Marktes von Lohnabhängigen, die wir ausbeuten können, und es geht um Absatzmärkte. Und das ist eigentlich das, was im Imperialismus auch kontinuierlich geblieben ist, nur die Argumentationslinien sind andere geworden. Und das muss eben auch die Linke erkennen oder sollte sie erkennen, um dem Imperialismus auch ein Stück weit argumentativ was entgegensetzen zu können. Deswegen muss Antifaschismus eben immer antikapitalistisch sein und kann eben nicht in Kooperation mit dem Staat umgesetzt werden. Sicherlich ist es auch, also da gibt es auch Unterschiede für ab und zu mal notwendig, Bündnisse mit bürgerlichen Kräften einzugehen. Aber letztlich muss eben klar sein, dass der Staat kein Interesse daran hat, faschistische Strukturen zu bekämpfen. Das sehen wir an den Stay-Behind-Organisationen während des Kalten Krieges, in dem unter anderem ein aktuelles Beispiel ist so das Oktoberfest-Attentat, ja, wo, das würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen, aber wo eben klar nachweisbar ist, dass das Material und die Sachen, die dazu benutzt worden sind, auf Bundeswehrbeständen kamen. Das ist nachvollziehbar, wenn man über den NSU spricht, ja, wo mittlerweile so viele V-Männer aufgedeckt worden sind, dass man sich dann doch schon fragt, wie sind diese Leute nicht enttarnt worden sind. Aber trotzdem wird in der Linken immer noch von Fehlern gesprochen so und nicht die Systematik hinter dem Problem erkannt. Ein anderes gutes Beispiel ist Blood and Honor. Blood and Honor ist, glaube ich, 2002 verboten worden, aber Combat 18, der militante Arm, ist bis heute legal und ist eben auch nachweisbar immer mit V-Männern durchsetzt gewesen und mit Geld versorgt worden. Wie gesagt, Antideutsche haben ein Interesse am Status quo. Jetzt müssen wir nochmal kurz nach oben scrollen. Was wir tun können, ja. Das sind so Sachen, grundsätzlich, und das ist das, was hier die Linke in Magdeburg eben auch eint, Antideutschen darf keinen Raum gegeben werden. Ja? Es darf ihnen keinen Raum gegeben werden, ihre Inhalte in die Linke zu tragen und hier irgendwie ein Gewicht zu bekommen. Es ist nicht so, dass wir sagen, es gibt keinen Antisemitismus, und unserer Meinung nach muss Antisemitismus genauso konsequent bekämpft werden wie jeder andere Rassismus, weil es eben ein Element der Klassenspaltung ist, genauso wie das Patriarchat und andere Formen der gesellschaftlichen Spaltung. Allerdings ist das nicht der Fokus. Ja? Unser Fokus muss eine verständliche Kapitalismuskritik sein. Es ist, muss möglich werden, auch die Bevölkerungsgruppen anzusprechen, die sage ich mal, sich vielleicht auch von der AfD angesprochen fühlen, weil sie sich hier in der Gesellschaft als Ausgebeutete ansehen und dafür irgendwo ein Opfer suchen, ja, oder eine Ursache. Und denen muss eben auch ganz klar etwas entgegengesetzt werden. Und wir sind der Meinung, es ist eben schon wichtig, personalisierte Kapitalismuskritik zu äußern und nämlich auch zu sagen, hier, wie kann es sein, dass ein Konzernchef von VW so und so viel Geld macht, und auf der anderen Seite wird irgendeinem Flüchtling, der hierher kommt, nicht mal 450 Euro gegeben. So, ja? Und diesen Widerspruch, den muss man als Linke irgendwo aufmachen. Wie kann das sein, dass der Fokus darauf gelenkt wird? Deswegen glauben wir, es ist besser, auch den Fokus auf die Protagonisten zu lenken, die hier auf dem Rücken der arbeitenden Bevölkerung ihr Geld verdienen und an der Ausbeutung aller Menschen verdienen. Es müssen klassenkämpferische Positionen auch wieder in den Fokus gerückt werden. Über Klasse kann man auch eine ganze Menge reden. Fakt ist aber letztlich trotzdem, es gibt eine Klasse hier in dieser Gesellschaft und in jeder anderen Gesellschaft auch, die profitiert, die reicher wird, und es gibt einen Großteil der Gesellschaft und Klasse, die ausgebeutet wird und auch niemals die Chance hat, durch ehrliche Arbeit hier irgendwie reich zu werden. Das ist in Deutschland wahrscheinlich auch durch den real existierenden Sozialismus, wird dieser Begriff so ein bisschen immer wieder neu diskutiert. Jetzt gibt es ja auch wieder neue Diskussionen, neue Klassenstandpunkte und so. Aber wenn man zum Beispiel nach England guckt, wird Klasse gänzlich völlig normal benutzt, auch von das, was wir hier reaktionären Kräften sagen. Aber alle Leute, die hier arbeiten gehen und ganz unten in der Gesellschaft stehen, bezeichnen sich als Teil der arbeitenden Klasse. Ja, wir als Linke müssen eben Kritik an großen Konzernen äußern und Kapitalismuskritik eben auch wieder in der Gesellschaft populär machen, um eben nicht den Hass der Menschen, den sie ja irgendwo auch berechtigt haben, weil sie in Armut leben, irgendwie nach unten zu kanalisieren. Wir müssen den nach oben kanalisieren, und das muss auch das Ziel der Linken sein. Es ist vielleicht für... Da will ich jetzt auch nicht übertreiben, aber mittlerweile ist es so, dass Kapitalismuskritik immer wieder sehr pseudo-intellektuell aufgebaut wird. Ja, es werden Sätze, also wie Benny hier vorhin noch schon vorgelesen hat, Texte und Wörter geschrieben, die letztlich kein Mensch versteht. Ja, und das gibt so ein bisschen manchen Leuten offensichtlich irgendwie das Gefühl einer intellektuellen Überheblichkeit, ja, mit der sie sich dann auch als hip und studiert irgendwie darstellen können und ihre scheinbare Radikalität nach außen tragen können. Allerdings hilft sie uns in der Auseinandersetzung nicht weiter. Deswegen sind wir nicht, also wir sind uns schon klar, dass es keine einfachen Antworten gibt, aber wir können nicht auf einem pseudo-intellektuellen Niveau der Bevölkerung versuchen zu erklären, wie denn hier das System funktioniert. Denn diese, ich nenne das immer Pseudo-Intellektualität, weil ich sehe dahinter nicht so viel, soll eben auch irgendwie, also ist auch immer eine Abgrenzung gegenüber der eigenen Bevölkerung, die jetzt so eine, diese verschiedenen Wörter, die ich selber nicht verstehe, eben auch nicht versteht. Ja, das muss uns wieder klar werden, auch wenn wir selber Studenten sind, dass das eben auch Arbeitslose und normale Menschen verstehen müssen. Ja. Also es muss eine verständliche linke Welterklärung angeboten werden. Daraus folgt, dass wir entweder vielleicht zu alten Parolen zurückkehren oder einfach auch versuchen, neue Formen oder einfachere Formen der linken Vermittlung aufmachen und die eben auch wieder ausfähig machen, ja? Und den Leuten anbieten. Es ist ja halt klar, dass die marxische Kapitalismuskritik nicht jeder Arbeiter versteht, aber wir müssen es halt irgendwie auch probieren, diese grundsätzlichen Erkenntnisse, die wir hier wohl als Linke schon haben, auch wieder an den Mann und an die Frau zu bringen. Um so Sachen wie die Flüchtlinge nehmen uns alles weg, irgendwie auch was entgegensetzen zu können. Weil einfache Antworten und das, was hier Populismus genannt wird, ist eben, kommt eben immer an und da muss die Linke einfach ansetzen. Das ist eben auch ein journalistischer Grundsatz zum Beispiel. Gesichter und Personen müssen angeboten werden, damit die Leute das eben auch irgendwie verstehen. Jetzt noch was. Was können wir noch tun? Die revolutionäre Linke muss sich auf jeden Fall aktiv wieder in der Friedensbewegung engagieren. Ja, wir hatten ja auch Friedensbewegungen, wo sich dann, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber einzelne Aktivisten der Linkspartei offen mit einem Aluhut daneben gestellt haben und letztlich den gänzlichen Inhalt auch dieses wirklich legitimen Anliegens, sich gegen Krieg zu äußern, diskreditiert haben und versucht haben, diese gänzliche Bewegung irgendwie als nationalistisch und völkisch zu brandmarken. Und das kann es eben nicht sein. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, auch wenn es da Widersprüche gibt, die Friedensbewegung auf jeden Fall zu unterstützen. Wichtig ist es auch zu erkennen, dass Antizionismus eine linke Position ist, die sich gegen Zionismus als europäisches, siedlerkolonialistisches Projekt richtet, also gegen Rassismus. Ja, es geht dabei nicht um die positive Bezugnahme auf irgendeine ethnische Gruppe, sei es nur die arabische oder die jüdische, sondern es geht darum, einen klaren Klassenstandpunkt zu formulieren. Es geht darum, linke Strömungen zu unterstützen, die es auch dort gibt. Und wir müssen eben offen uns von diesem Diskurs trennen, dass Israel da irgendwie eine Schutzmacht für irgendwelche jüdischen Menschen darstellen, so, weil das ist es letztlich nicht. Und wir müssen eben offene Solidarität auch mit der unterdrückten palästinensischen Bevölkerung äußern. Dann nochmal kurz da was zum BDS, weil das vorhin auch schon Thema war. Der BDS ist in der Zeit entstanden, als es, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich glaube vor 7 Jahren oder so war der letzte Krieg gegen Gaza, wo um die 2000 Menschen durch Luftangriffe getötet worden sind, wo es eine Debatte gab, in der palästinensischen Linken und der Zivilbevölkerung, wie man damit umgeht. Es stand kurz davor vor einem neuen Ausbruch der Intifada. Der wurde heiß diskutiert. Als Alternative wurde versucht, einen zivilgesellschaftlichen Bündnis aus allen zivilgesellschaftlichen Gruppen, die es da gibt, zu formen, um eine Boykottinitiative ins Leben zu rufen. Das heißt, es ist ein anderer Ansatz, der von der breiten Bevölkerung dort gewählt worden ist, um Widerstand zu leisten. Um mal so einen kleinen Vergleich zu bringen, ja, in Deutschland gibt es die Unteilbar-Demo, es gibt verschiedene Bündnisse, in denen sich fast keine Antifa-Gruppe zu blöd ist, mit der SPD bis zur CDU auf die Straße zu gehen, aber wenn es da in Palästina ein zivilgesellschaftliches Bündnis gibt aus verschiedenen Gruppen, wird hier im weißen Europa angefangen zu diskreditieren und in Frage zu stellen, ob das denn nicht irgendwie antisemitisch ist. Also man sollte auch gucken, ja, wie sieht die eigene Praxis aus und was ist das für eine Praxis, die diese Menschen da unten betreiben sollen. In meinen Augen ist diese Initiative eine adäquate Antwort. Ich habe gestern erst eine Zahl gehört, dass, ich kann das Unternehmen jetzt nicht mehr nennen, aber dass sich da ein Unternehmen durch den Boykott der BDS-Kampagne mehrere hundert Milliarden Euro verloren hat, so, ja. Und der israelische Staat damit eben auch Geld verliert, so. Und damit ist ganz klar, warum die ein Interesse haben, diese Initiative hier auch in Deutschland zu verbieten. Es geht um Geld. Ja, es geht um Geld. Der BDS wird ganz klar von Ratingagenturen an der Börse als Faktor beschrieben, der es eben verschiedenen Firmen schwierig macht, da Geld zu investieren. Ja? Und da sieht man, das geht nicht um Antisemitismus oder um Judenfeindlichkeit. Ich würde das auch besser finden, wenn man Sachen wie Antisemitismus eben als Judenfeindlichkeit wieder bezeichnet, sondern es geht ganz klar darum, dass diese Initiative Erfolg dabei hat, Firmen aus den besetzten, nicht nur aus den besetzten Gebieten, auch aus Israel unter Druck zu setzen, kein Geld damit zu verdienen, wenn sie in diesem Siedlerprojekt Geld investieren. Und genau darum geht's. Die verlieren damit Geld. Und deswegen ist auch unter anderem von der FDP, die diesen BDS, also ist ja kein Verbotsantrag, aber diese Resolution eingebracht hat, im Bundestag eben zu verabschieden. Das ist schon fragwürdig, warum bringt denn die FDP so ein Ding in den Bundestag ein? Und wie ich eben schon gesagt habe, es geht um Geld. Es geht nicht um Rassismus oder dass die Deutschen jetzt hier irgendwie anfangen, sich für Antisemitismus zu interessieren. Das haben sie nie gemacht, sonst würden sie nicht Organisationen wie den NSU, Stay-Behind-Organisationen oder Nazis unterstützen. Ja, wenn man hier was gegen, genauso wie das die Antideutschen nicht tun, wenn Antideutsche hier was gegen Antisemitismus machen würden, dann würden sie Nazis bekämpfen. Das machen sie nicht, sondern die bekämpfen die Linke. Ja, das habe ich jetzt hier auch schon mal ein paar Mal gesagt, es muss wieder möglich sein, Akteure und Konzerne eben als Profiteure zu bezeichnen. Und wir müssen ganz klar auch sagen, fernab von jeglicher Kritik, die es wahrscheinlich und die es auch gut ist, die es in der Linken gegenüber Religion gibt, müssen wir erkennen, dass antimuslimischer Rassismus systematisch hier aufgebaut wird, um ein Feindbild hier in Europa aufzubauen. So, ja. Das hat eine herrschaftsstabilisierende Funktion, ja, weil wenn man einen Feind nach innen und einen Feind nach außen hat, fördert das natürlich die politische Identität erstmal in dem Land. Und legitimiert natürlich auch den War on Terror und die imperialistische Außenpolitik. Und aus diesen Gründen ist es zum Beispiel so, dass es neben dessen, dass die Friedensbewegung natürlich marginalisiert ist, aber es in den letzten 6 Kriegen, die die NATO hier in den letzten 10 Jahren geführt hat, die zu Millionen Toten geführt hat, der Afghanistan-Krieg geht jetzt mittlerweile, da sind jetzt schon Soldaten mit im Afghanistan-Krieg, die waren noch gar nicht geboren, als die USA da interveniert hat. Dass es hier keine wirkliche Gegenbewegung mehr, auch nicht aus dem bürgerlichen Lager gibt. Und das ist eben wichtig, dass wir erkennen, dass zum Beispiel Sachen wie diese Kopftuchdebatte oder andere Sachen ein Element sind, mit dem Rassismus hier aufgebaut wird. Ich würde, also das ist jetzt vielleicht, wir können jetzt hier auch gerne noch weiter diskutieren, das wäre mir auch ganz lieb, aber ich möchte hier mal, da sind wir auch drauf gekommen, auf jeden Fall den Leuten mal ein Buch ans Herz legen von Petra Wild. Die hat das hier ziemlich gut zusammengefasst. Das ist eine Marxistin, eine Frau und eine Islamwissenschaftlerin. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Lieblingsfeind Islam. Das erklärt zum Beispiel auch, warum der Anti-Islamismus heute so ein bindendes Element ist, dass es zum Beispiel möglich ist, dass die Regierung Israels Viktor Orban nach Yad Vashem einlädt. Ja, einen Rechtsextremisten oder dass der Mensch, der damals Adolf Eichmann mit aus Lateinamerika entführt hat und mit nach Israel gebracht hat, um ihn dann da eben auch rechtmäßig zu verurteilen. Ja, der Mensch hat nichts anderes verdient. Aber dass diese Leute heute zum Beispiel Grußworte an die AfD abgeben. Ja, und dieses Bindeglied ist eben der antimuslimische Rassismus. Ich würde es wirklich jedem raten, es hat mir und anderen auch viele Erkenntnisse gegeben. Die Frau ist sehr klug und ist auch eine Linke. Ebenso, wer sich hier noch ein bisschen mit der antideutschen Ideologie näher auseinandersetzen will und auch über die Entwicklung, wie es denn überhaupt möglich war, dass vormalig Linke dann irgendwann ins rechte Lager gewechselt sind. Ein gutes Beispiel ist so der Elsässer, ja, das ist mein Linker gewesen, jetzt ist er Schreiberling für alles Mögliche, ja, macht im Endeffekt das an Faschistinnen. Ja. Das Buch würde ich hier auch geben, ans Herz legen, Antifa als Luftangriff. Es auf jeden Fall inhaltliche Grundlagen bietet, erstmal um zu verstehen, was Antideutsche sind und in dem auch inhaltlich was entgegensetzen zu können. Noch ein anderes Buch, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt, aber das ist auch von Petra Wild, da geht es Apartheid und ethnische Säuberung bezeichnet. Also geht es viel um Rassismus, eben auch im arabischen Raum und in Israel. Wir werden das hier nochmal bestellen und als Leseexemplar hier auch zur Verfügung stellen, aber jeder, der sich das kauft und das liest, wird auf jeden Fall keine Geldverschwendung damit treiben. Ich weiß nicht, wie jetzt hier so die Aufnahmefähigkeit sind. Wir hatten eigentlich vielleicht vorgesehen, eine kurze Pause zu machen, um dann vielleicht mit einer Diskussion weiterzumachen, damit alle ein bisschen an Sauerstoff kommen. Und dann könnten wir uns noch ein bisschen unterhalten über die Für- und Gegenthesen, die wir hier aufgestellt haben.